Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode spricht Tim mit Simonetta Bateiger darüber, wie Unternehmen den Return of Invest von AI-Initiativen realistischer einschätzen können. Simonetta teilt dabei ihre Erfahrung aus der Praxis und zeigt, worauf Produktmenschen achten sollten, wenn sie KI-Lösungen verantwortungsvoll und wirksam ins Produkt integrieren wollen. Wir wünschen euch einige neue Impulse.
Das ganze Thema AI begleitet uns mit seinem Hype jetzt seit gut 3 Jahren und wir haben deutlich mehr Diskussionen und Anwendungen als irgendwie nur auf ChatGPT rumzuarbeiten. Es gibt gerade im letzten Jahr große Initiativen, die Richtung Vibe Coding, Agentic AI gehen. Wir haben hierzu auch schon die ein oder andere Folge ja gehabt. Wir wollen das Thema heute nochmal insofern tiefer legen, mit dem Blick in die Zukunft, nämlich was uns der ganze Kram denn so kostet. Und dazu habe ich mir nochmal einen Gast eingeladen, die schon mal hier im Podcast war und schon mal sehr viel Wissen hier abgeladen hat. Ich freue mich auf den Talk mit Simonetta Bateiger. Hallo, liebe Simonetta.
Hallo, Tim.
Es soll heute um zwei deiner Lieblingsthemen gehen, weil du verbindest mit dem Thema, was ist der ROI, also der Return on Invest von, was sind auch die realistischen Kosten von AI-Initiativen, verbindest du für mich so zwei deiner Kernexpertisen. Zum einen deinen Blick auf Finanz- und Business-Kennzahlen, insbesondere im Produktbereich. Dazu bist du ja auch als Speakerin sehr bekannt. Aber eben auch deine Leidenschaft in den letzten Jahren, so habe ich das zumindest beobachtet, dich in AI-Initiativen, in AI, in Vibe Coding, in Agentic reinzuarbeiten. Ich hoffe, ich liege da soweit richtig mit meiner Beobachtung. Und hier kommt das nun zusammen. Was sind die realistischen Kosten von AI-Initiativen?
Absolut. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Nicht nur, was sind die Kosten, sondern wie rechnet sich das? Was bringt uns das? Darum geht es ja am Ende. Wir wollen ja nicht nur Geld ausgeben, sondern als Unternehmen auch Geld verdienen.
Absolut, das spricht mein kleines BWLer-Herzchen zum Beispiel auch absolut an. Aber bevor wir inhaltlich reingehen, nicht jeder mag deine bisherigen Auftritte hier gehört haben. Sag doch nochmal ein bisschen was zu dir. Mal abgesehen davon, dass wir beide hier auch in Köln immer mal wieder punktuell eng zusammenarbeiten, zumindest im ehrenamtlichen Bereich sehr eng zusammenarbeiten, weil wir hier zusammen mit anderen das Product Tank Cologne organisieren. Aber ja, wer ist Simonetta? Was macht Simonetta? Wofür stehst du? Was bietest du an?
Die Kurzversion. Simonetta hat irgendwann mal BWL studiert und ist dann in die USA ausgewandert und hat dort 17 Jahre gelebt und gearbeitet. Irgendwann ist sie von Finance über Sales ins Produktmanagement gekommen, vor 15 Jahren, und dort dann geblieben. Dann habe ich digitale Produkte entwickelt, erst für Sedo, die kennt man ja in Deutschland vielleicht auch. Die haben einen Marktplatz für Domainnamen, da habe ich den Marktplatz mitentwickelt. Dann habe ich eine Plattform für CFOs entwickelt, die global ihre Finanzkennzahlen, Payroll, Compliance, Expense Reporting, alle diese Dinge abbilden wollen. Da konnte ich dann Produktmanagement und Finance zum ersten Mal professionell zusammenbringen. Dann habe ich wieder in Köln gearbeitet für die Firma IO, habe dort Adblocking-Software-Plugins für Browser mitentwickelt und die bei Partnerunternehmen wie Microsoft, Opera, Samsung und so weiter in die Browser mit eingebaut. Und vor 4 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Product Leadership Coach, arbeite seitdem mit Führungskräften im Produktmanagement zusammen, entweder im One-on-One-Coaching oder auch mit ganzen Teams. Und habe dann gemerkt, dass ein großes Thema, was vielen Produktteams immer wieder auf die Füße fällt, ist dieses Thema, wie rechnet sich denn eigentlich etwas? Wie lohnt sich das, was wir hier tun? Wie können wir über den Punkt Viability, den Marty Kagan ja auch immer so schön beschreibt, der auch diesen Geschäftserfolg mit beinhaltet, gut nachdenken? Und ja, wie setzen wir unsere teuren Teams, die uns ja teilweise bis zu 50.000 Euro pro Sprint kosten, so gut ein, dass hinterher ein CEO sagen würde, ja klar, das war ein gutes Investment. Wir haben hier tolle Erfolge erzielt und genau die gleiche Frage stellt sich jetzt natürlich auch im Hinblick auf KI. Wie rechnet sich das? Und da kommt das Thema für heute her, für mich so gedanklich, weil ich glaube, wir haben vielleicht gerade den Luxus, noch ein paar Quartale, dass wir den Auftrag haben, spielt einfach mal, probiert es aus, sieht, was, schaut, was es uns bringt. Aber die wirtschaftlichen Grundprinzipien und betriebswirtschaftlichen Regeln hebelt das natürlich nicht aus. Und irgendwann wird jemand fragen, wie wirkt sich das denn auf unsere Profitabilität? Was passiert mit unserem EBITDA? Hat sich das gerechnet? Wie rechnet sich das? Zeig mir mal, was KI uns bringt. Und dann habe ich besser Antworten parat als Produktteam, als dazustehen und dann zu sagen, weiß ich eigentlich gar nicht. Das wäre halt schlecht.
Damit hast du schon ein paar Begriffe hier benutzt, die dem einen oder der anderen vielleicht gar nicht so geläufig sind. Und zu diesem Finance Talk, also warum eben solche Zahlen, solche Begriffe aus der Finanz- und Businesswelt so wichtig sind, warst du schon mal Anfang letzten Jahres hier als Gast im Podcast. Also diese alte Folge mag ich hier an der Stelle nochmal ganz doll empfehlen. Finance Talk, warum die Zahlen für deine Karriere wichtig sind, hieß es damals. Und du bist heute insgesamt zum dritten Mal da, denn auch zum Thema Leadership Skills für Produktmenschen warst du vor circa 2 Jahren schon mal bei uns. Diese alten, aber immer noch sehr guten und wichtigen Folgen werden wir auf jeden Fall verlinken. Heute also soll es mit Simonetta um diesen Fokus, wie rechnen sich AI-Initiativen gehen, was für Kosten stecken dahinter. Und ja, das als erstes, du hast es ja schon auch so angerissen, es gibt momentan diesen Hype immer mehr und ich glaube auch in vielen, auch größeren Unternehmen ist inzwischen das Thema so weit angekommen, dass da auch Geld in die Hand genommen wird, aber eher mit so einem Carte Blanche-Ansatz nach dem Motto, macht erstmal, Hauptsache wir finden irgendwie das AI-Ding, was uns hier einen guten Use Case bringt und probiert mal aus etc. Ich sage nicht, dass hier nur mit dem Füllhorn umgegangen wird, das meine ich nicht. Aber so wie du es auch gerade beschrieben hast, das wirtschaftlich-finanzielle Hinterfragen ist vielleicht noch nicht so groß, sondern erstmal ist die Hoffnung auch da. Also sprich, das Ganze basiert vielleicht auf einer noch nicht ganz so groß bewiesenen Hypothese, dass solche AI-Initiativen uns so viel bringen können. Erste Frage, was glaubst du, wann, also wir haben alle keine Glaskugel, das ist klar, aber wann ist das vorbei, diese Phase des wir dürfen mal alle ausprobieren? Siehst du vielleicht auch Vergleiche mit anderen Entwicklungen? Ich denke immer so an Mobile als erstes oder anderen Geschichten. Wann kommt da der Rotstift oder wann wird da der Taschenrechner mal richtig gezückt? Was wäre deine Prognose?
Ich glaube, das kommt immer auf den Kontext des jeweiligen Unternehmens an. Aber mein Ansatz als die Person, die verantwortlich ist, sowas umzusetzen, wäre natürlich so schnell wie möglich einen positiven Return on Investment auf meine KI-Initiativen zeigen zu können. Weil für mich ist das ein sehr cooles neues Tool, um Dinge umzusetzen, die vielleicht vorher gar nicht möglich waren. Aber es muss sich genau so rechnen wie alles andere, was wir sonst machen, auch. Ich möchte mit KI-Initiativen genau die gleichen schönen Profitabilitätsergebnisse sehen, also hoffentlich ungefähr 5 bis 7 Mal den Benefit dessen, was ich an Kosten reingesteckt habe, dass ich das auch rausbekomme und zwar so schnell wie möglich. Und ich glaube, deshalb ist es halt wichtig, dass man sich mal überlegt, wofür gebe ich hier eigentlich Geld aus? Was kann uns das denn bringen? In welcher Größenordnung sollte ich denn denken? Weil was, glaube ich, viele im Moment machen, ist einfach nur so über Tokens nachzudenken und irgendwelche billigen Tool-Lizenzen. Aber um das Ganze richtig aufzusetzen, muss man halt auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Da ist man dann schnell im Millionenbereich und das soll sich ja auch rechnen.
Du hast gerade schon den Begriff Return on Investment genutzt. Vielleicht kannst du den mal kurz aus deiner Sicht definieren oder übersetzen. Wie ist das für jemanden, der vielleicht nicht mit dem BWL-Hintergrund kommt, gut verständlich zu machen?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also du gibst Geld aus für etwas und du möchtest dann hoffentlich wenigstens so viel Geld damit verdienen, wie du ausgegeben hast. Dann wäre dein Return on Investment 1. Also angenommen, du hättest 1000 Euro für etwas ausgegeben und du verdienst auch 1000 Euro damit, dann ist es ja mehr oder weniger eine schwarze Null. Wenn ich diese 1000 Euro ausgegeben habe und ich kann für die 1000 Euro 5000 oder 7000 Euro verdienen, dann wäre ich bei meinen 5 bis 7 Mal den Return on Investment. Wenn ich jetzt über die Dimensionen eines KI-Projektes nachdenke, wo ich teure Mitarbeiter einsetze, um zum Beispiel meine Infrastruktur überhaupt erstmal herzustellen, da brauche ich vielleicht Machine Learning Engineers dafür, da brauche ich Data Scientists dafür, da brauche ich natürlich auch weiterhin meine Produktleute und meine Engineers, die den Inhalt dessen bauen, was wir mit KI umsetzen wollen. Dann bin ich da schnell in großen Summen und diese Summen sollen sich ja rechnen. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da in Summe im Jahr 1 Million ausgebe für so ein Pilot-Team, was überhaupt erstmal die Grundlagen setzt und erste Business Cases umsetzt, dann möchte ich ja sehen, dass dieses Pilot-Team vielleicht 5 bis 7 Millionen an Geschäftserfolg erzielen wird aus diesen neuen KI-Initiativen heraus, die ich hier gestaltet habe.
Wie schnell muss das geschehen? Also wenn ich denke mir mal, Return on Invest übersetze ich immer so ganz einfach so, was kommt zurück von für meine Investition, ne? Return für meine Investition.
Ja.
Aber in welchem Zeitraum? Ich meine, das ist sicherlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber was würdest du so empfehlen, auf was für einen Zeitraum wird man da gucken für diese 5- bis 7-fachen erwarteten Return mindestens?
So schnell wie möglich. Also wenn ich Entscheidungen treffen kann, die diesen Return schneller möglich machen, dann möchte ich natürlich das auch so schnell wie möglich sehen. Also ich habe ja dieses Template auch über meinen Blogpost veröffentlicht, mit dem man mal gucken kann, welche Kostenkategorien habe ich denn überhaupt in meinem Unternehmen. Und da kann ich mir auch überlegen, ab wann sind denn bestimmte Sachen fertig. Also wenn ich zum Beispiel einen guten ersten Use Case entwickle für ein KI-gestütztes Feature oder irgendeine Maßnahme in meinem Unternehmen, die vielleicht irgendeinen Prozess maßgeblich beschleunigt und deswegen, keine Ahnung, ab dem 3. Monat mehr Deals zustande kommen oder irgendwie Zeit sparen im Support-Team oder irgendwelche anderen Effekte erzielen, dann habe ich ja hoffentlich nicht mal das eine Jahr, bis es anfängt, sich zu rentieren. Und wenn ich dann halt anfange, mehrere Use Cases zu entwickeln, die sich nach und nach vielleicht auch gegenseitig verstärken, dann hoffe ich, dass ich relativ bald zumindest auf meine schwarze Null komme. Und je schneller ich das schaffe, desto besser, um zeigen zu können, wie sich das auch gerechnet hat. Also ich denke mal, 2026 haben wir vielleicht noch den Luxus zu sagen, okay, wir haben hier experimentiert, wir haben hier aufgebaut, wir sehen noch nicht das volle Potenzial dessen, was wir jetzt daraus generieren werden. Aber ich glaube, spätestens im Jahr 2027 fängt das an. Wenn ich dieses Jahr angefangen habe, schon mit diesem Pilot-Team zu arbeiten und das ganze Jahr Kosten generiert habe, möchte ich wenigstens nächstes Jahr sehen, wie sich das anfängt zu rechnen.
Und ich denke, da ist eine Riesenchance für Produktmenschen, da ein Stück weit vor der Welle zu sein. Also jetzt in 2026 solche Rechnungen zu beginnen, so ein AI-Business Case aufzusetzen, um dann, Stichwort Stakeholder-Zusammenarbeit, eben auch sprachfähig zu sein gegenüber meinen Stakeholdern, und das vielleicht proaktiv zu sein, ne? Und nicht erst
Genau.
zu warten, bis mich der CFO oder irgendwer fragt, hör mal, was kostet das alles, was ihr da mit AI macht, sondern zu zeigen, ich bin im Driver Seat an der Stelle, auch bezüglich der finanziellen Sachen und der Kostenfrage. Und du hast es gerade schon kurz angerissen, du hast was sehr Wertvolles hier in die Community geworfen, nämlich ein Business Case Template für solche AI-Initiativen. Werden wir gleich auch tiefer reingucken und auch natürlich verlinken, wo man das bekommen kann von dir. Business Case, fangen wir nochmal ganz vorne an, bevor wir auf AI-Business Cases gehen. Was ist er denn überhaupt ein Business Case? Und vielleicht auch im Abgleich zu einem Use Case oder so, vielleicht magst du mir da nochmal helfen.
Ja, also ein Use Case ist für mich, ich habe mir etwas überlegt, mit dem ich versuche, irgendeinen Wert zu schaffen. Und der Business Case passt oft zum Use Case. Oft mache ich für einen Use Case einen Business Case, aber ich kann auch für mehrere Use Cases einen Business Case machen. Der Business Case ist eine Kalkulation, die mir zeigt, was habe ich denn reingesteckt, welche Kosten stecken mit diesem Use Case oder mit diesen Use Cases zusammen? Und was erhoffe ich mir, kommt dabei heraus? Und ich glaube, wenn man also auf die ganz Basic-Dinge einer Gewinn- und Verlustrechnung zurückschaut, dann ist die ja sehr einfach aufgebaut. Auf der einen Seite steht, womit hat das Unternehmen Geld verdient? Auf der anderen Seite steht, was hat das Unternehmen ausgegeben und an laufenden Kosten? Und der Unterschied, hoffentlich mehr Einnahmen als Ausgaben, ist ein Gewinn. Wenn ich den Gewinn erhöhen möchte, das ist ja das, was jedes Unternehmen machen möchte, die möchten einen Gewinn maximieren, dann kann ich entweder mehr Einnahmen generieren oder Einnahmen sichern oder ich kann Kosten sparen oder irgendetwas tun, was dazu führt, dass zukünftig Kosten gar nicht erst entstehen werden. Das sind so diese vier großen Hebel, mit denen ich einen Benefit erreichen kann. Und das ist das, was wir mit unserem Business Case versuchen zu kalkulieren. Wir müssen uns eine Hypothese überlegen, mit welchen Use Cases wir welchen Benefit erzielen werden. Und dann schreiben wir dazu passend auf, und was ist das, was uns das gekostet hat? Was haben wir da reingesteckt an Arbeitszeit, an Tokens, an Infrastrukturaufbau, an Menschen, die da nochmal drauf gucken, ob der Output überhaupt gut ist, an Governance und so weiter. Alles, was es uns kostet, diesen Use Case oder diese Use Cases herzustellen, das rechnen wir dann in einem Sheet, meistens in Excel, aber mit jedem anderen Tabellenkalkulationsprogramm funktioniert das auch. Und da schaue ich mir einfach an, okay, wenn ich so viel Zeit und so viele Kosten in etwas reingesteckt habe und glaube, dass dieser Benefit daraus entsteht, also zusätzlicher Umsatz oder Umsatz sicherstellen oder Kosten gespart oder Kosten überhaupt erstmal vermieden, dann schaue ich mir an pro Monat, wie viel kommt rein, wie viel gebe ich aus. Hoffentlich kommt mehr rein, als ich ausgebe. Und daraus errechnet sich der Benefit in meinem Business Case und damit auch der Return on Investment. Also was kommt raus an Benefit für mein Unternehmen im Vergleich zu dem, was ich reingesteckt habe. Und der Benefit kann halt sein, entweder mehr Umsatz oder Kosten gespart, bezogen auf so viel haben wir ausgegeben, um das zu schaffen. Also wir haben jetzt einen neuen Machine Learning Team und Pipeline aufgebaut. Unser Data Lake ist gut angelegt und zukünftig können alle im Unternehmen darauf zugreifen und neue Use Cases darauf basiert aufbauen. Das wären jetzt Kosten zum Beispiel, die dann dafür dienen, dass ich den Use Case 1, 2, 3 und so weiter überhaupt erstmal umsetzen kann. Und dann möchte ich natürlich gucken, meine Idee Nummer 1, hat sich die denn gerechnet? Dazu brauche ich natürlich die Möglichkeit auch zu sehen, das, was ich dafür ausgegeben habe, kann ich das zuordnen? Um diese Zuordnung machen zu können, brauche ich halt zum Beispiel auch einen Teil dieser Infrastruktur, die erstmal gebaut werden muss. Und ich glaube, deswegen ist es gut, sich jetzt über diesen Business Case auch Gedanken zu machen, weil dann fange ich nämlich von Anfang an, mitzutracken, welche Tokens denn für was ausgegeben wurden, um auch zu sehen, wo gebe ich denn vielleicht sehr viel Geld aus für irgendwelche KI-Features, um das dann auch in Zukunft irgendwann mal optimieren zu können. Alle diese Dinge, wenn ich die von Anfang an richtig mache, dabei kann mir dieser Business Case helfen, das überhaupt erstmal zu überlegen und zu verstehen, was gehört denn da alles dazu.
Wir sind also insgesamt, um das mal so grob einzuordnen, in dem Bereich, wenn wir jetzt mal auf diese großen vier Produktrisiken gucken, die wir hier schon das ein oder andere Mal zitieren, sind wir im Bereich des Business Viability Risks. Also ja, Wischen uns da möglicherweise Risiken bezüglich der Wirtschaftlichkeit. Und wenn wir solche Business Cases rechnen, egal ob mit AI oder ohne, du hast es eben schon angedeutet, steckt da ganz viel Hypothese drin. Das heißt, wir glauben, dass wir das und das an Umsatz erzielen. Wir glauben, dass wir diese und jene Kosten produzieren. Mal wissen wir es etwas besser, dann haben wir mehr Evidenz, mal etwas weniger gut. Von daher sind solche Business Cases aus meiner Sicht natürlich immer so ein bisschen Blick in die Glaskugel oder Wetten, um es mal freundlicher zu formulieren,
ja.
Wetten auf unsere AI-Initiativen. Daraus mal abgeleitet die Frage, ist bei einem AI-Business-Case irgendwas grundsätzlich anders als bei einem, ich sage jetzt mal, normalen Business-Case in der digitalen Produktentwicklung aus deiner Sicht? Also bevor wir jetzt später in die einzelnen Kostenblöcke und so einsteigen, aber ist so auf der Meta-Ebene was grundsätzlich anders?
Nein. Das ist ja auch genau das, was ich eingangs gesagt habe. Die Regeln der Betriebswirtschaft werden nicht außer Kraft gesetzt, nur weil wir jetzt mit KI unterwegs sind. Ein Business Case rechnet immer einen Benefit in Bezug auf die Kosten, die ich dafür aufgewendet habe. Und das ist hier genau gleich. Auch bei einem Business Case, der nicht mit KI zu tun hat, habe ich diese Unsicherheiten, wo ich mir überlegen muss, ich habe eine Hypothese, was an zusätzlichem Umsatz vielleicht reinkommt, weil ich ein neues Feature entwickelt habe. Das ist hier kein Stück anders. Und die anderen Themen aus Produktsicht, also auch Value für den User weiterhin zu gestalten, werden hier natürlich auch nicht außer Kraft gesetzt. Nur weil das Feature KI hat, heißt es ja nicht, dass es mehr Wert für den User hat. Es sei denn, ich baue etwas, was tatsächlich mehr Wert für den User hat. Und diese Discovery-Themen, die überhaupt erstmal hinschauen, was braucht denn der Kunde jetzt? Wofür ist der Kunde bereit, überhaupt Geld auszugeben? Die bleiben genauso wichtig. Also diese ganzen Prinzipien, die wir schon kennen, zum Thema Valuability, zum Thema Usability, zum Thema Feasibility auch und natürlich zum Thema Viability, wo es jetzt natürlich auch um den Wert fürs Unternehmen geht, aber natürlich auch um neue Compliance-Themen, die ich ja auch verstehen und mit beachten muss. Also es gibt bestimmte Dinge, die ich mit KI aufgrund von Regularien vielleicht auch gar nicht bauen darf und sollte. Und da entsteht natürlich unter Umständen auch ein Risiko und das sollte ich natürlich alles mit beachten und das sollte auch in den Business Case mit einfließen, weil ich muss natürlich mit meiner Rechtsabteilung zusammenarbeiten, um prüfen zu lassen, sind wir hier vielleicht in einem Bereich, wo der EU AI Act greift, wo wir mit personenbezogenen Daten arbeiten auf eine Art und Weise, die vielleicht sogar noch teure Audits begründet, die ich dann auch mitrechnen müsste. Oder halt auch nicht. Also bei IO zum Beispiel haben wir ja irgendwie so einen KI-gestützten Algorithmus gebaut, der einfach nur erkannt hat, ist etwas Werbung, das wollen wir blocken und ist etwas keine Werbung, das wollen wir zeigen. Da wird nicht mit personenbezogenen Daten gehandelt, da ist das alles unschuldig in dem Sinne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Bank bin und es geht darum, wer bekommt einen Kredit bewilligt und ich würde da jetzt irgendwelche Social-Media-Daten mit einfließen lassen und unter Umständen diskriminieren, dann bin ich schnell in einem Bereich, wo der EU AI Act auch greift. Oder wenn es darum geht, irgendwie, ich mache Sicherheitssysteme auf der Straße und ich mache ein Mapping von biometrischen Daten wie Gesichtern auf Personen, die gerade auf der Straße rumlaufen, darf ich sowas überhaupt? Das sind ja Fragen, die dann auch schnell zu Risiken führen könnten.
Absolut. Lass mich nochmal einen Schritt zurück nochmal auf das Thema Business Case machen, bevor wir in die konkreten Blöcke reinsteigen, der Kostenblöcke. Evidenz. Ich hätte jetzt mal die Hypothese, also meine eigene Hypothese, dass rund um AI gerade so ein großer Hype entstanden ist oder existiert, so wie damals vielleicht 15 Jahre zurück im Mobile-First-Bereich, dass in solchen Business-Case-Betrachtungen häufig auch ein bisschen arg viel Hoffnung und ein bisschen viel, ja, Feenstaub, bisschen viel Feenstaub drin ist. Also will sagen, dass da weniger Evidenz drin ist und sehr viel Hoffnung drin ist in diesen AI-basierten Business Cases. Frage, wie würdest du ganz grundsätzlich jetzt mal fernab von AI auch, aber wie bildest du Evidenz, viel oder wenig Evidenz, in so einem Business Case ab? Hast du da irgendwie grundsätzliche Tipps oder Kniffe?
Naja.
Oder geht das über ein allgemeines Risk Management oder wie fliegt man das an?
Bei jedem anderen Business Case muss ich mir auch Gedanken zu meinen Annahmen machen. Also ich habe immer irgendeine Annahme dazu, was an Benefit aus irgendetwas entsteht. Also keine Ahnung, ich nehme an, dass ich dieses neue Feature gebaut habe und dass deswegen irgendwie 10% weniger Churn passiert. Weil ich habe vorher in meinen Customer-Care-Umfragen immer und immer wieder zu diesem Thema von meinen Kunden gehört, dass sie das und das gern haben wollen. Oder ich baue jetzt ein neues KI-Feature und ich mache das deswegen, weil ich habe im Discovery herausgefunden, dass 8 von 10 Kunden, mit denen ich Interviews geführt habe, gesagt haben, das und das ist ihr Problem und dieses tolle neue KI-Feature wird genau dieses Problem auf eine besonders gute Art und Weise adressieren. Also habe ich eine Annahme, dass ein Teil dieser Leute dann auch konvertieren werden. Das sind alles natürlich Annahmen. Und das wird mit KI genauso passieren wie mit allen anderen Experimenten auch, die wir im Produktmanagement schon kennen, dass wahrscheinlich 9 von 10 Experimenten nicht klappen. Diese Quote haben wir mit klassischen Produktexperimenten erreicht und es zeigt sich ja jetzt auch wieder, ich glaube, es war diese MIT-Studie, die gesagt hat, irgendwie 95% der, 95% bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls hoher Prozentsatz der KI-Features, die Unternehmen in die Hand genommen haben, haben keinen ROI, haben sich also nicht gerechnet. Das ist eine Quote, die ist ähnlich zu den Experimenten, die wir vorher auch schon hatten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass natürlich auch KI-Experimente in die Hose gehen werden und doch nicht das bringen, was wir uns erhofft haben. Und das ist, glaube ich, aber auch nichts Neues. Also das ist ja unser Daily Doing im Produktmanagement. Das ist der Grund, warum wir versuchen zu de-risken, warum wir Discovery machen. Und das wird da auch nicht anders sein.
Aber das ist genau meine Kritik im letzten Jahr oder mit Blick aufs letzte Jahr gewesen, dass ich das Gefühl habe zumindest, dass viel zu wenig Discovery an der Stelle gemacht wird oder zu wenig die Annahmen im Vorfeld überprüft werden. Also gerade sowas wie Vibe Coding oder auch Agentic gibt so viel schnelle Möglichkeiten, in die Delivery zu gehen, also schnell was zu bauen, bevor man sich das Problem überhaupt vornimmt und das Problem genau gut genug anguckt. Ich meine, wir sind Produktmenschen, wir haben da einen Sense für und würden das wahrscheinlich möglichst nicht tun, aber ich glaube, ja, AI bringt uns halt die Möglichkeit, so schnell Lösungen zu entwickeln, dass wir vielleicht den Schritt zu schnell gehen und schnell mal vergessen, das Problem zu discovern. Noch schneller als vorher, würde ich behaupten. Meine These.
Das ist meine These auch. Ich denke, Teil der Evidenz, warum es auch wirklich jetzt hier nicht anders ist, ist diese MIT-Studie, die sagt, dass eigentlich die allermeisten dieser Use Cases in die Hose gehen. Und das wird sich zeigen. Aber ich denke mal, die Prinzipien von Produktentwicklung, dass man nämlich schon darauf achtet, welches Problem löse ich hier überhaupt, für wen und ist diese Person oder dieser Personenkreis bereit, dafür auch Geld auszugeben, daran wird sich ja nichts ändern, nur weil wir jetzt Sachen mit KI schneller bauen können. Wir können natürlich coole Sachen machen und sehr schnell Prototypen entwickeln, die wir dann auch im Discovery wieder zum Einsatz bringen können, wo wir dann direkt sagen können, und wenn der Button jetzt so aussehen würde und wir können das vielleicht direkt im Interview-Setting schon umstellen und gestalten und uns die nächste Runde Feedback sparen und damit natürlich schneller sein und schneller zum Markt kommen. Also ich glaube, das kann da halt sehr viel helfen. Aber um tatsächlich skalierbare, produktionsfähige Systeme aufzubauen, die auch wirklich Geld verdienen, muss es ja weiterhin so sein, dass irgendjemand sagt, ja cool, das will ich haben, dafür bin ich auch bereit, Geld auszugeben. Und es ist ja nicht so, nur weil es jetzt 100-mal mehr Möglichkeiten gibt, dass auf einmal die Leute 100-mal mehr Budget haben, um allen diesen Dienstleistern jetzt Geld zu geben. So ist es ja nicht. Die werden weiterhin aussuchen, wem gebe ich mein Geld, und da wird der gewinnen, der die beste Lösung hat, in den Augen der Käufer.
Absolut. Dann lass uns doch jetzt mal einsteigen in konkret die Struktur, die du vorschlägst, um eben so ein AI-Business Case zu erstellen. Wir werden den Blogpost, den du dazu erstellt hast, und auch das Template selber natürlich sehr gerne verlinken, weil du das eben auch zur Verfügung stellst, kostenfrei. Ich fand erstaunlich, dass, oder anders, ich fange es mal so rum an. Die meiste Debatte, die ich dazu höre, ist meist geht um Tokenkosten oder vielleicht Lizenzkosten für, was kosten die SaaS-Tools, ne? Was kostet mich ein Perplexity, Gemini, OpenAI, Claude und so weiter. Was kosten dann die Tokens? Aber du setzt, wenn man jetzt mal die Struktur, ich glaube, du hast 9 Blöcke so aufgemacht, sieht als erstes auf die People-Kosten, dann auf die Plattform-Kosten und dann erst auf so Token-Usage. Vielleicht kannst du ja mich da mal mitnehmen, wie so die Kernelemente der Kostenblöcke von AI-Initiativen von dir gesehen werden.
Ja, also ich habe vielleicht, um sie kurz zu benennen, die Kostenblöcke ist also: Der erste ist Personen, die direkt an Pilotprojekten und irgendwie dem Infrastruktur-Setup mitarbeiten. Das zweite ist die Kernplattform selbst, die Hardware und das Tooling dafür, also zum Beispiel GPU-Server oder eine Datenbank oder irgendwas, was ich für Networking oder Load Balancing brauche. Das dritte sind die Token selbst. dann das Thema Change Management, People und Organizational Readiness über den Piloten hinaus. Wie trage ich das in mein ganzes Unternehmen hinein? Das Thema laufende Governance und Risk Management ist dann natürlich auch mit dabei. Dann brauche ich, um überhaupt irgendwas gut mit KI machen zu können, natürlich eine gute Dateninfrastruktur und Datenqualität, die Data Pipelines, die Metadaten, die Data Lineage und alle diese Sachen, um meine Daten gut aufarbeiten zu können. Passend dazu habe ich meistens irgendein Machine Learnings Operations Team, irgendein MLOps-Plattform am Start. Und wenn ich das dann skaliere, kommen natürlich Kosten hinzu und Optimierungsmöglichkeiten hinzu, um dann zum Beispiel die Token-Ausgaben zu monitoren und auch zu tracen und zu loggen und zu optimieren. Und wahrscheinlich, wenn ich sowas alles mache, habe ich am Anfang auch Kosten für Drittanbieter und Beratungskosten, Coaches, Consultants, die mich überhaupt erstmal befähigen, das alles gut einzusetzen. Das sind so diese Kostenblöcke, die in diesem Business Case Template vorkommen, wo man sich dann einmal angucken kann, was trifft denn auf mich zu? Wie viel gebe ich dafür aus? Das Template ist so gemacht, dass man das alles anpassen kann, dass man da seine eigenen Personalkosten reinschreiben kann, seine eigenen Beratungskosten, ob man für das eine oder andere überhaupt Geld ausgibt oder vielleicht eine eigene Lösung verwendet, die es schon gibt, die, also wo keine zusätzlichen Kosten entstehen. Und wenn ich dann darauf gucke, wo sind denn die hauptsächlichen Kostenfaktoren, dann sehe ich, dass ich mit diesem Thema Menschen, also die Machine Learning Engineers, die Data Scientists, die Menschen, die zum Beispiel ein Output Monitoring in Human in the Loop mal drauf gucken, wie ist denn der Output, ist der denn gut und wenn nicht, wie verbessern wir den, die müssen wir auch irgendwie bezahlen. Und die Rechtsanwälte, die gucken, ob das, was sie hier machen, überhaupt legal ist und wenn nicht oder wenn im Graubereich, wie wir etwas vielleicht anpassen, alles das kostet natürlich Geld für Menschen, die überhaupt erstmal an diesen Dingen arbeiten. Das sind die Hauptkosten. Das sind wahrscheinlich 60-70% zusammen mit dem Machine Learning Operations Thema. Das sind alles ja, Personalkosten am Ende, die entstehen, die Tooling-Kosten, die Tokens sind im Vergleich dazu erstmals, also wenn man mit den ersten Use Cases startet, relativ günstig. Wenn ich natürlich jetzt etwas mache, was super viele Tokens sehr schnell verbraucht, dann können auch die Tokenkosten steigen, aber es ist wahrscheinlich in den meisten Unternehmen so, dass die Personalkosten der Hauptkostenfaktor sind. Und gar nicht so sehr irgendwie, dass ich meine Lizenzgebühren für irgendein LLM-Tool oder irgendein Tool, das agentische Prozesse aufsetzen kann oder irgendein Bilderstellungstool oder irgendein anderes GenAI-Tool, dass die so exorbitant teuer sind. Das sind wirklich die Sachen, die diese tatsächliche Production-Ready-Infrastruktur herstellen, die am Ende Geld kosten und natürlich hiermit berechnet werden sollten.
Was mir sehr, sehr gut gefällt in deinem Ansatz oder in dieser Struktur ist, dass du unterhalb dieser neun Bereiche, die du eben kurz gelistet hast, jeweils immer so 3-4 Stichworte, Leitfragen hast. Also in Summe sind das roundabout 30 Positionen, wo man sich selber halt gut hinterfragen kann, habe ich denn hier eigentlich, ne, für die Beispiele hast du eben genannt, was sind denn die internen Entwicklungskosten als Beispiel, ne, für die Tooling-Automatisierung, was sind denn die Change-Management-Kosten und so weiter. Das heißt, es ist ein richtig cooler Katalog von Dingen, an die man vielleicht nicht so in erster Linie denkt. Und das eben gruppiert in diese neuen Kostenbereiche, die du aufgelistet hast. Und das hast du dann in dem Template aber wirklich so, dass es auf monatlicher Basis, wenn möglich, kalkuliert wird, um dann die jährlichen Gesamtkosten zusammenzufassen, so die Runrate davon.
Ja.
Wenn ich denn, wie würde ich da vorgehen? Also ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt diese sozusagen 30 Unterpunkte erstmal durchgehen und sagen, habe ich da was, kenne ich da was oder ne, muss ich Zahlen rausfinden oder raten? Und dann habe ich im Endeffekt so eine Kostenstruktur all over, das wäre jetzt die Kostenseite. Und die Umsatz- oder Benefit-Strategie, wie würdest du das an? Also, oder wir können auch bei den Kostensachen erstmal bleiben, aber mein Verständnis ist, ich gehe erstmal hin und liste zum Beispiel alle Kosten auf, soweit mir bekannt.
Ja. Ich würde halt dann auch, also meistens fängt man ja mit irgendeiner Überlegung, mit einer Hypothese zu einem Use Case an. Und die meisten Unternehmen wollen ja auch nicht nur einfach mal eine Sache ausprobieren, sondern das wirklich als strategischen Treiber und zukünftigen Geschäftserfolgs sichernden Baustein ihrer Unternehmensstrategie sehen. Und dann möchte ich natürlich diese Infrastruktur zum Beispiel bauen, um damit nicht nur einen Use Case umsetzen zu können, sondern viele. Ich möchte auch nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, jeder fängt mal privat für sich alleine an und mit irgendeinem Tool baut sich seine Shadow-IT auf, weil er irgendwas gerade cool findet, bei einem Freund gesehen hat. Ich möchte natürlich, dass dieses Tooling auch für mich einheitlich irgendwie gut passt. Das heißt, ich muss jemand haben, der sich dazu auch Gedanken macht, sodass wir am Ende irgendwie gut auf unsere eigenen Daten zugreifen können und zwar in einem sicheren In-House-Environment, sodass wenn wir mit unseren eigenen Kundendaten arbeiten oder mit unseren eigenen Bestelldaten arbeiten oder mit dem eigenen Daten zu irgendetwas, also wir kennen ja hier zum Beispiel Firmen, die Rewe Digital in Köln sitzt, die unglaublich viele Daten zum Einkaufsverhalten ihrer Kunden haben. Die möchten das natürlich nicht einfach so an ChatGPT schicken, sodass irgendwie jeder mit Zugriff auf OpenAI die Rewe-Kundendaten einsehen kann und wie das Kaufverhalten in Deutschland für Produkt A, B und C ist. Das sind natürlich interne Daten, die super wertvoll sind. Und da möchte ich aber schon meine gesamte Belegschaft in die Lage versetzen, mit diesem Wissen auch zu arbeiten. Dafür brauche ich eine Infrastruktur. Das habe ich nicht mal so einfach schnell gemacht, mit 3 Tokens ausgegeben, sondern um das gut nutzbar zu machen für viele Teams in dieser Firma, brauche ich natürlich eine Möglichkeit, auf diesen Datenpool gut zugreifen zu können, der für viele Teams funktioniert. Und dann wird es halt teurer. Dann fängt man halt nicht an, irgendwie nur mal zu überlegen, ich habe jetzt hier einmal Lovable aufgemacht und irgendwie 3 Prototypen entwickelt und habe dafür, keine Ahnung, so und so viel Token ausgegeben und es waren halt nur umgerechnet 5 €. Ja, die 5 € fallen da nicht ins Gewicht. Das sind so, das ist wie Kopierpapier unterm Strich. Ja. Also das sind so, fällt nicht, ist nicht das, was eigentlich Kosten verursacht. Das ist vielleicht das Erste, was man sieht und auch der Grund, warum man denkt, naja, das ist so billig, damit zu arbeiten. Aber um das für diese ganze Firma verfügbar und nutzbar und als strategischen neuen Geschäftstreiber zugänglich zu machen, brauche ich natürlich ganz andere Systeme. Also da brauche ich wahrscheinlich auch nicht nur ein Pilot-Team, was irgendwie diese Data-Pipelines baut und immer wieder prüft und schaut, dass alles gut funktioniert. Da bin ich auch nicht damit am Ende der Geschichte, dass ich einmal etwas entwickelt habe und einmal jemand in der Fachabteilung da drauf geguckt habe. Wir haben ja so Sachen wie Model Drift, wo das gleiche Modell heute gute Sachen liefert und wegen neuer Input-Daten vielleicht in 2 Monaten nicht mehr. Das heißt, diese Human-in-the-Loop-Kontrollprozesse, die hören ja nie auf. Und das ist das, was teuer ist. Jemand in der Fachabteilung immer wieder drauf gucken zu lassen, sicherzustellen, dass die Daten auch alle gut funktionieren. Was passiert denn, wenn einer dieser Services ausfällt? Also wir haben das ja gesehen, es ist noch nicht so lange her, dass Cloudflare viele Systeme offline genommen hat. Funktioniert denn mein Algorithmus überhaupt noch? Was mache ich denn, wenn er nicht funktioniert? Wie merke ich das überhaupt? Auf was falle ich dann zurück? Das sind ja die Sachen, die man wirklich braucht, wenn man das in Production operativ im großen Stil gut verwenden möchte und keine zusätzlichen neuen Risiken schaffen möchte.
Du hast ja dann die Business Case Betrachtung, wir sind jetzt die ganze Zeit erstmal bei den Kostenblöcken ja gewesen, hast du in deinem Template erstmal so auf 3 Jahre aufgespannt. Ja, kann man auf 3 Jahre, kann man auch länger, kann man anpassen, aber 3 Jahre ist ja erstmal ein guter Blickwinkel hier. Neben diesen Kostenblöcken, die wir jetzt ja hier und da schon betrachtet haben, kommt ja dann die Return-Betrachtung im ROI, also im Endeffekt der Benefit. Und du hast es ganz am Anfang des Gesprächs ja schon mal genannt, die verschiedenen ja, Benefit-Strategien, die es halt aus deiner Sicht gibt, listest du auch in dem Template auf. Also im Endeffekt zusätzlicher Umsatz, wiederkehrender Umsatz, Kosteneinsparung oder Kostenvermeidung. Und das sind dann auch Variablen, die du abfragst, um ja, im Endeffekt mit den Hypothesen, die da hinter den einzelnen Use Cases stehen. Das heißt, hier verbindet sich für mich, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, vielleicht die eher plattformbezogenen Kosten, also einer AI-Infrastruktur, einer AI-Plattform, um AI-Capabilities für verschiedene Use Cases zur Verfügung zu stellen, verbindet sich hier mit den verschiedenen Returns, die aus unterschiedlichen Use Cases hier in den gesamten AI-Business Case einfließen können. Und das bietet das Template also auch, dass man im Endeffekt seine eigenen, ich nenne es jetzt mal Wetten, auf die Use Cases eben einträgt und auf die Zeitschiene legt.
Genau. Genau. Das ist ja auch, ich meine, kein Business Case ist komplett, wenn man nur auf die Kosten schaut. Also wenn ich den Return on Investment ausrechnen möchte, muss ich ja auch eine Hypothese dazu haben. Was bringt mir das? Und das heißt, diese Ideen dazu, was an Mehrwert geschaffen werden soll aus diesen verschiedenen Ideen, die wir haben, wie wir mit KI Mehrwert schaffen können, das kommt natürlich in das Template auch mit rein. Und was ich ganz schön fand, wir hatten ja, was heißt wir? Ich habe im Dezember eine Masterclass angeboten, auch zu diesem Thema, weil ich den Blogartikel geschrieben hatte und dann gesagt habe, okay, vielleicht braucht es ein bisschen Erklärung zu diesem Excel-Template. Und es waren, ich glaube, 30 Produktleute mit in diesem Call, die sich zu diesen Themen, wie kann ich neuen Umsatz generieren, wie kann ich Umsatz beschützen, wie kann ich Kosten sparen, wie kann ich Kosten vielleicht auch vermeiden, auch nochmal Gedanken gemacht haben. Also diese Ideen, die sind ja auch im Prinzip frei verfügbar. Da kann man sich auch inspirieren lassen. Da muss auch nicht jede Firma das Rad neu erfinden. Aber es geht halt schon darum, Ideen zu finden, die tatsächlich auch mit KI vielleicht überhaupt erst möglich werden. Und die uns einen strategischen Geschäftsvorteil verschaffen. Also die hoffentlich aufgrund mit etwas, was wir proprietary in unserem eigenen Unternehmen haben, also unsere eigenen Daten, die daraus versuchen, Wert zu schaffen, weil da sind wir wirklich einzigartig aufgestellt und haben auch einen Vorteil unserem Wettbewerb gegenüber. Wenn wir alle nur mit den gleichen grundlegenden Modellen arbeiten, also mit ChatGPT out of the box oder mit Nano Banana out of the box oder mit Lovable oder Cursor oder Claude Code out of the box, da liegt der Mehrwert nicht. Der Mehrwert liegt in dem Kontext, in unseren eigenen Daten, in unseren eigenen strategischen Überlegungen und wie wir daraus gut gestalten können. Das ist nichts anderes wie das, was Produktmanagement schon immer gemacht hat. Und das sollte sich natürlich dann auch zeigen in diesem KI-Business Case, wie wir Ideen entwickelt haben, die jetzt mit KI möglich sind, die vorher vielleicht nicht möglich waren. Und ich glaube, man darf da auch nicht verheimlichen, dass viele C-Level-Teams und Boards natürlich schon auch erhoffen, dass man sich ganz knallhart Kosten spart, dass man also Prozesse automatisiert, dass man zum Beispiel auch im Customer Support Standardfälle automatisiert abarbeitet und da deswegen entweder sogar Leute entlässt oder keine zusätzlichen braucht, während man weiter wächst. Und dass daraus auch ein Benefit entsteht. Und das, ich glaube, das ist auch der Punkt, den viele Unternehmen gerade rechnen, die dann sagen, okay, wir schaffen es irgendwie aufgrund von KI jetzt keine neuen Mitarbeiter einzustellen. Oder wir haben jetzt KI, wir brauchen tatsächlich 3% weniger. Das so rechnet sich das für das Unternehmen unter Umständen. Das ist natürlich jetzt nicht der Business Case, mit dem wir im Produktmanagement unbedingt starten und unterwegs sind, aber aus Unternehmenssicht machen das Unternehmen natürlich schon.
Aber das ist, glaube ich, genau der richtige Punkt, um aus Produktsicht auch zu beginnen und zu sagen, ich möchte als Produktverantwortliche in so eine Business Case Betrachtung reingehen, um auch mitspielen zu können bei diesen Diskussionen, ne? Damit ich auch Zahlen und Argumente in der Hand habe, wenn solche vielleicht auch personalpolitischen Fragestellungen aufkommen. Ich hätte gern zum Abschluss nochmal gerne einen Blick drauf, weil du bist ja international auch unterwegs in dieser ganzen Fragestellung Finance Skills für Produktmenschen, guck aufs Geld, guck also da ja auch als Tracklead von großen Produktkonferenzen unterwegs. Wie ist deine Einschätzung, geschieht, also werden schon AI-Business Cases ernsthaft gerechnet oder ist das noch, steckt das noch komplett in den Kinderschuhen? Ist das hier ein super unbespieltes Feld, das du hier damit betrittst oder damit ermöglichst mit dem Template auch?
Also ich bin mir sicher, dass es in dem ein oder anderen Unternehmen gerechnet wird. gerade in großen Unternehmen glaube ich schon, dass sie das auch rechnen. Und gleichzeitig habe ich nichts dazu gefunden, was für mich der Grund war, warum ich mich hingesetzt habe und das Template erstellt habe, damit es einfach mehr Menschen zugänglich ist. Weil ich glaube, dass es wirklich ganz viele Unternehmen gibt, die immer noch in der Experimentierphase sind, was ja auch gut ist. Also ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Innovation kommt ja auch dadurch zustande, dass man sich eine neue Sache überhaupt erstmal anschaut und guckt, was kann ich denn damit machen, um überhaupt Ideen entwickeln zu können, wie ich denn mit KI neuen Geschäftserfolg erzielen kann. Aber es gab halt nicht sehr viel. Also gerade du hast das Product Management Festival in Zürich angesprochen, wo ich zu diesem Thema Business Skills diesen Track moderiert, kuratiert und geleitet habe. Danach kamen Mitarbeiterinnen von großen Firmen zu mir vor an die Bühne und zu den anderen Speakern vor an die Bühne. Wir hatten ja den Rich Mironov auch dabei, der dieses Thema Make Money Sentences so schön vertritt. Also vielleicht können wir den Artikel auch verlinken, der ist großartig. Die kommen und haben die Frage und sagen, wie mache ich das denn? Wie komme ich denn auf meine Money Story, die ja am Ende die Kurzzusammenfassung eines Business Cases ist, mit der ich sagen kann, weil wir jetzt KI machen, können wir 3 Millionen zusätzlichen Umsatz mit so einer Art von Feature generieren. Und das Wichtige ist ja, diese 3 Millionen benennen zu können. Das heißt, ich muss die irgendwie berechnet haben. Und das sind so die Sachen, mit denen Produktleute tatsächlich beschäftigt sind und wo es halt nicht so viele coole Lösungen einfach mal so zum Runterladen gibt. Deswegen habe ich das erstellt, deswegen habe ich den Blogpost dazu geschrieben, weil ich da ein bisschen Starthilfe geben wollte, zu sagen, okay, hier guck mal, so könnte man darüber nachdenken. Der wurde auch gechallenged, der Business Case von mehreren CTOs, die da drauf geguckt haben, um zu sagen, hier guck mal, hier hast du vielleicht noch was vergessen oder so sehe ich das auch. Also ich glaube, der ist in ganz gutem Zustand. So,
sehr cool.
Dass man damit loslegen kann.
Dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank im Namen der Community für die Bereitstellung oder für die Erarbeitung dieses AI-Business Cases. Wer mehr von Simonetta hören und lernen möchte, findet sie natürlich auf LinkedIn und auf ihrer Website inclusiveleaders.de. Aber ich möchte nochmal ganz explizit auch darauf hinweisen und empfehlen, gerade für jemanden, der oder die vielleicht nicht so mit diesen ganzen Business- und Finance-Begriffen üblicherweise und dauernd umgeht und sich da ein bisschen mehr reinarbeiten möchte, Stichwort gute Vorsätze fürs neue Jahr. Simonetta hat eine sehr, sehr wertvolle Masterclass oder so einen Kurs, monatliche Kohorte zum Thema Business und Finance Skills für Produktmenschen am Start. Und ich glaube, im Januar ist es jetzt wieder montags, 3 Montage. Im Februar sind es dann 3 Dienstage. Du iterierst immer so ein bisschen durch, dass jeder auch mal einen Wochentag finden mag. Was erwartet uns da oder was erwartet einen da, wenn man in dieser Kohorte mal mitmacht?
Das sind 3x1 Stunde Live-Training zu Basic Finance Skills. Also wir gucken uns an, was ist eine Bilanz, was ist eine Gewinn- und Verlustrechnung, wie rechne ich einen Business Case ganz generell, wie spreche ich über diese Business Cases mit Management, wie finde ich denn heraus, was in unserem Unternehmen gerade die finanziellen Kennzahlen sind, die überhaupt wichtig sind. Und dann im Anschluss daran gibt es noch eine One-on-One-Coaching-Session, mit der man dann noch alle übrigen Fragen, die jetzt im Kontext eures Unternehmens wichtig sind, in einem vertraulichen Rahmen auch noch besprechen kann. Das ist in der Gruppe natürlich vielleicht nicht angebracht, wenn da Mitarbeiterinnen von anderen Unternehmen auch mit dabei sitzen. Aber es ist, das ist wirklich so das Upskilling, was dieses Business-Thema betrifft. Und ich stelle immer wieder fest, je weiter man kommt in seiner Produktkarriere, je höher die Position, ob das jetzt ein Director of Product ist oder ein VP of Product oder ein CPO, die Zahlen werden immer wichtiger. Und je früher man das kann und versteht, desto früher empfiehlt man sich auch für diese Position, wo wirklich auch natürlich jeden Monat über die Zahlen gesprochen wird. Und sollte ich auch in der Lage sein, da mitreden zu können.
Ja, absolut. Das ist wichtig für die eigene Karriere, da auch mitsprechen und mitspielen zu können. Auch wenn man vielleicht nicht aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Studienkontext ursprünglich mal kam. Simonetta, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für den Einblick in den AI-Business Case, wo du eben dieses Template für entwickelt hast. Wir konnten einige Sachen natürlich hier nur anreißen, insbesondere in die Kostenblöcke sind wir nicht mehr viel tiefer reingegangen. Dazu verlinken wir, wie gesagt, deinen Blogpost. Dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, das Template runterzuladen. Und sei nochmal gesagt, wendet euch gerne direkt an Simonetta, wenn ihr da Rückfragen zu habt, wenn ihr da auch Beratung oder Coaching von ihr benötigt. Eine ganz hervorragende Gesprächspartnerin und Mentorin, so wollte ich sagen, für dieses Thema. Hat mir Spaß gemacht und ich glaube, gerade zu Beginn des Jahres ein wichtiges Thema, um ja diesen ganzen AI-Hype auch mit ein bisschen mehr Datenbasis zu unterfüttern und in den internen Diskussionen mit Stakeholdern auch gut gewappnet zu sein. Zum Ende natürlich immer die Frage, was ist so dein finaler Tipp oder dein konkreter Tipp für jemanden, der sich damit, Stichwort AI-Business Case, vielleicht noch nicht so beschäftigt hat? Vielleicht hast du irgendwas schon bereits gesagt, möchtest du das nochmal hervorheben? Oder was wäre so der nächste wichtige Schritt für eine Hörerin, für einen Hörer nach dieser Podcast-Episode?
Ja, geht einfach auf meinen Blogpost, ladet euch das Template mal runter und fangt an, damit zu spielen. Weil ich glaube, der finale Tipp ist, fangt an, euch mit Zahlen zu beschäftigen. Weil je besser man über die Zahlen reden kann, desto einfacher hat man es in Stakeholder-Runden, wo wirklich große Budgetentscheidungen getroffen werden und wo auch Roadmap-Entscheidungen getroffen werden. Es ist kein Thema nur mit KI, es ist ein generell nützliches Skill, was einem im Produktmanagement sehr viel weiterhelfen kann. Also mein Tipp ist, keine Angst vor den Zahlen. Ladet euch so ein Template runter, dann geht zu jemand im Finance-Team und sagt, hey, erklär mir das mal, hilf mir das zu machen. Man muss es nicht alleine machen. Zahlen sind kein Rocket Science, ihr könnt das.
Danke, das macht Mut. Vielen Dank, liebe Simonetta, vielen Dank für die Zeit. Und ja, euch allen da draußen hoffe ich, dass ihr ein paar Impulse mitgenommen habt und an die Zahlen rangeht, eben auch mit der Hilfe dieser Struktur, die vorgestellt wurde. Und gerne freuen wir uns auf eure Kommentare unter dem Blogpost unter unserem LinkedIn-Post. Wie geht ihr mit der Business Case Berechnung von AI-Initiativen um? Habt ihr vielleicht eigene Strukturen entwickelt, eigene Business Cases? Wir freuen uns auf euer Feedback. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Simonetta.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.